Wir reden heute über Fremdwörter wie Gnosis, wir reden über die große Hure Babylon, wir reden über MacGuffins und wir sprechen über ein Werk von Tobi Sammet. Ihr werdet es erraten haben, wenn ihr den Titel der Folge gelesen habt. Ich habe mich mit Mattes zusammengesetzt und wir haben ganz lange über Avantasia The Metal Opera Part 2 geredet. Viel Spaß damit.
Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Rost und Stahl und willkommen im Waggon. Und Waggon heißt, die aufmerksamen Hörer wissen es, wir nehmen live und in Farbe auf und wir sind vor Ort beim Mattes. Hallo Mattes.
Hi Hoshi, im dritten Anlauf hat es dann jetzt geklappt. Ja,
gut, dass die Hörer das nicht mitkriegen müssen, was ich hier gerade zusammengestümpert habe. Ich habe die Spur schon gelöscht, sonst hätten wir so Outtakes nachher auch dran hängen können.
Das wäre eigentlich auch eine nette Idee. Hätten wir eigentlich auch meistens genug Material, obwohl wir schneiden ja eigentlich nichts, aber
nee, nicht viel. Also nur die ganz groben Verschnitzer oder irgendwelche Sprüche, von denen wir nachher denken, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Ja gut, Vergleich letzte Folge, aber nur wir beide wissen, was da gesagt wurde.
Ja, das landet im Giftschränkchen und da bleibt es dann auch. Ja, Mattes, wie geht's dir?
Soweit wieder ganz gut. Die Hörer, wenn es mitbekommen haben, die unsere letzte Folge gehört haben, ich war ja ein bisschen am Kränkeln, dann habe ich dich ganz dolle böse angesteckt, dann warst du sehr krank und dann hat es mich die Tage nochmal so ein bisschen aus den Latschen gehauen, aber ich bin soweit wieder auf dem Damm, bereit mit dir aufzunehmen und hoffen wir mal, dass wir hier auch durchhalten.
Ja, ach, ich denke schon. Also ich bin wieder fit, aber ich habe es ja angekündigt in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, in der Folk-Metal-Folge, dass du mich hier voll geschnieft hast und exakt so ist es auch gekommen. Es hat mich 2 Tage Krankenschein gekostet und die Aufnahmen haben sich alle ein bisschen verzögert. Deswegen nochmal mea culpa, was die ganzen Kurz- und Knapp-Folgen angeht, die ich versprochen habe zu machen. Ja, die kommen nie. Also wenn die Folge hier rauskommt, dann habt ihr auch gerade schon eine von mir wieder um die Ohren gekriegt, die Primal 4 Folge. Und die nächste ist auch in der Mache. Und ja, Mattes, wir sind wieder power-metallisch unterwegs. Wir haben hier die Power-Metal-Weeks. Die nächste kurz und knapp wird Black Metal, kann ich schon mal teasern. Die wird kein Power-Metal.
Bisschen Ausgleich zu haben, aber passt dann ja auch wieder zur etwas kälteren Jahreszeit.
Ja gut, ich meine, Folk Metal ist jetzt auch nicht Power Metal, wenn man mal so ehrlich ist, aber ja gut, aber trotzdem, es wird wieder härter und es wird kälter und ja, dann machen wir wieder schöne andere Sachen. Müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, was wir noch so an Bands so wintertypisch tauglich machen wollen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Mattes, wir haben uns ja Teil 2 vorgenommen von der Metal Opera, ne?
Mhm, genau, weil das Publikum es verlangt hat, also genau genommen hat keiner Nein geschrieben, wir haben keine Drohbriefe bekommen, da haben wir gedacht, komm, dann schieben wir das jetzt einfach mal nach.
Ja, Sacred Heart hatte ja einen längeren Kommentar geschrieben und der hat ja auch mit Blick auf diese Folge, die wir jetzt hier heute aufnehmen, auch schon, ja, lass uns nicht biasen, aber es war schon so ein bisschen so, das wird bestimmt nicht so gut, wie die erste von euch bewertet werden. Das werden wir uns gleich erarbeiten. Bevor wir da reingehen, Mattes, ich war am Wochenende unterwegs. Ich war bei einer Band, die wir beide auch sehr schätzen. Ich war bei Axis. In Lünen haben die gespielt, die spielen da immer so einmal im Jahr, hier von Christian Ernsting, den ihr hier auch aus dem Podcast kennt, aus einem meiner Sommerspezialfolgen. Und ja, da war Axis als Opener, war an dem einen Tag Healer und an dem anderen Tag Ravenstein, nice. Die wir auch, ne, ja. Die wir auch schon hier in aller Breite besprochen haben.
Grüße gehen raus.
Ja, und was soll ich sagen? Es waren 2 sehr schöne Abende. Also ich war den einen, also ich hatte das Ticket für den 2. Abend mit Healer, hatte ich schon seit Monaten. Und dann habe ich vom Christian dann eine Gästelistenplatz gekriegt für den Abend mit Ravenstein. Also war ich dann 2 Abende nacheinander bei Axis in Lünen. Aber es war sehr schön. Und ja, ich habe mich ein bisschen unterhalten mit den Leuten von Ravenstein und Healer auch vor allen Dingen. Interessant, ich weiß nicht, kennst du Healer, die Band?
Ja, also ich habe jetzt nichts gerade so auf den Ohren, aber klar, der Name ist ein Begriff.
Tatsächlich sitzen 2 der Leute, die bei Healer spielen, sitzen hier in der gleichen Stadt, in der wir hier gerade sitzen. Das ist nämlich einmal der Tobi Kersting von Gravedigger, Ex-Orden Ogern, und einmal der Nils, auch Ex-Orden Ogern, könnte man sich dran erinnern. Und ja, die kommen auch hier aus der Ecke. finde ich irgendwie schön. Also hat
so
er,
klein ist die Welt.
Wenn so das klein ist
live wäre, könnten sie einfach vorbeikommen.
Ja, aber da leider nein. Ja. Aber es war auch mal ganz cool, irgendwie mal mit den beiden nochmal so ein bisschen face-to-face zu reden und nochmal so ein bisschen über alte Zeiten zu quatschen. Und ja, ja, und Axis ist natürlich sowieso immer eine Bank, ne? So, da kann man ja sowieso.
Ja, macht immer Spaß. Hat's ja auch schon länger nicht gesehen. Aber die machen bald auch irgendwie den Deckel drauf, oder?
Ja, die. Ich krieg's nicht so ganz zusammen, aber irgendwie war es ja so, dass der Keyboarder ausgestiegen ist, mit dem der vor 1000 Jahren die Band gegründet hat oder der zumindest schon sehr lange dabei war. Und dann hieß es eigentlich auch, die Band soll dann aufgelöst werden, aber das wird jetzt dann wohl doch wieder zurückgenommen. Ich weiß nicht, wie langfristig das jetzt alles angesetzt ist, ob die irgendwann zumachen, aber eigentlich hätten die schon, ich meine, letztes Jahr nach dem Konzert in Lünen Schluss machen wollen, so wie ich das verstanden hatte. Und
machen
jetzt
wie die Scorpions, sie gehen 20 Jahre auf Abschiedstournee. Wäre auch nicht schlimm.
Ja, es ist, aber also ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, so ganz viel Neues ist da nicht zu erwarten. Also ja, die bringen ja immer noch Alben raus, aber ja, ich meine, es ist halt eine Partyband. So, ne? Wenn man davor steht, das macht schon Spaß. Man kann eigentlich jeden Song mitsingen. Kennt da irgendwie alles von. Und ja, war sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also wenn die mal in der Ecke sind, hier Axis oder auch die anderen hier, Healer und Ravenstein, immer eine Reise wert.
Ich habe es ja tatsächlich, glaube ich, 2008 das erste Mal gesehen. Da waren die auf großer Tour zusammen mit Halloween und Gamma Ray.
Ja, und die haben auch ein legendäres Konzert gespielt in Gladbeck in der Stadthalle mit einer legendären Band, nämlich Forecast, falls du dich an die noch erinnerst.
Der Vorläufer von Conceptor.
Ja, da haben wir damals mal eröffnet für die auf diesem legendären Festival, was handgezählte 15 Zuschauer hatte mit Axis als Headliner. Ja, das war schon, ja, nicht
hat
so gut.
Hat der Hans damals organisiert, ne?
Ja, da ist irgendwie, glaube ich, einiges schiefgegangen. Es war ein cooler Abend, aber das war für Axis, war das, glaube ich, jetzt nicht so erfolgreich. Also ja, es war wirklich nichts los, ne?
War für euch natürlich eine geile Nummer und in dem Sinne noch einmal auf Hans.
Auf Hans, genau. Prost. Jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich an mein Bier kommen. Die ganze Shit hier eingerichtet, außer
Cheers.
Das Bier.
Cheers. Wir trinken auf Hans.
Genau. Genau, das wollte ich nur einmal kurz loswerden. Das war cool und vielen Dank auch nochmal an Christian für die Einladung. Das war sehr spaßig. Ja, Mathis, wir reden heute über Avantasia, zweiten Teil. Hast du die Platte gehört?
Nein, deswegen sitze ich ja.
Soll ich dir erzählen, nein, ich was sehr, drauf ist?
Sehr, sehr oft gehört, gerade so in letzter Zeit nochmal so als Vorbereitung. Ich meine, das sind so eine der Platten, die kennt man halt. Und wenn die Songs halt nochmal hörst, die hast du dann nur wieder relativ schnell drin, aber es war mal wieder so eine schöne Wiederentdeckung. Genau wie mit dem ersten Album, lange nicht rotiert. Ab und zu hört man vielleicht mal so einen Song, aber so, dass man die Platte mal so ein Stück laufen hat. Und das war jetzt hier auch mal wieder ein relativ schönes Erlebnis.
Ja, wie wollen wir das denn heute machen? Wie wollen wir denn reingehen? Du hast bestimmt wieder, also ich sehe schon, du hast wieder eine dicke Kladder an Zetteln mitgebracht. Du raschelst da schon fröhlich vor dich hin.
Buch aufgeschlagen. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Ich sag mal so ein bisschen was zum Album selber, so als kleinen Einstieg. Dann würde ich folgend auf unseren ersten Teil die Handlung fortführen und den geneigten Hörer mit auf die Reise nehmen und mal so ein bisschen zum Besten geben, worum es denn da genau geht. Im Abschluss können wir ja noch mal ein bisschen über die Besetzung sprechen. Kleiner Spoiler-Alarm, die hat sich jetzt nicht so groß verändert. Ich habe da noch ein paar Facts bezüglich Fragen, die in so einem ersten Teil, glaube ich, offen geblieben sind. Dann würden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen über das Cover sprechen und uns dann die Songs Track by Track vornehmen. Wie klingt das für dich?
Das klingt perfekt. Dann lass doch einfach mal anfangen. Ich bin wie immer nur halb so gut vorbereitet wie du, aber ich habe dafür die Platte hier wieder in Original, die CD hier in Original vorliegen.
Damit punktest du.
Damit punkte ich, da kann ich wieder einiges raushalten. Ich kann auch diesmal nicht Schwedisch reden hier.
Wie schade. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also der Part 2 der Metal Opera ist erschienen am 29. Oktober 2002 als zweiter Teil des Avantasia-Projekts. Ja, steht wieder natürlich Tobias Sammet im Vordergrund als Frontmann, den man ja auch von Edguy kennt. Das haben wir ja schon hinreichend in unserem ersten Teil besprochen. Und in diesem zweiten Teil wird die Geschichte jetzt halt, um die es ging, halt nahtlos fortgesetzt. Um schon mal das vorwegzunehmen, besonders hervorsticht in diesem Rahmen der Auftaktsong The Seven Angels, der eigentlich schon fast so ein Album im Album ist, ja, kann man ja fast sagen, mit einer Länge von rund 14 Minuten. Ja, und das Ganze ist eingebettet in so einem Kanon von Johann Pachelbe, der sich dann so nahtlos in die Komposition einfügt. Und insgesamt ja, 7 der 11 beteiligten Sänger sind in diesem Stück auch wieder zu hören.
Oh, krass. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ja, gut, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, besteht der Song ja auch aus ein paar mehr Songs. Aber lass uns über die Songs später reden.
Genau. Ich würde einfach jetzt mit der Handlung fortfahren.
Oh ja, gerne. Ich habe sie hier auf Englisch vor. Ich könnte sie vorlesen. Nein, mache ich nicht. Du hast bestimmt eine viel bessere Zusammenfassung als ich.
Aber auf Deutsch. Ja, unser Protagonist Gabriel ist weiterhin unruhig und verlangt nach tieferem Wissen über Avantasia. Auf Anraten Eldwains besucht er den Baum der Erkenntnis, wo er eine Vision erlebt. Bruder Jakob erscheint ihm, gefangen in Qualen in einem brennenden See. Eldwain erklärt daraufhin, dass sich in den römischen Katakomben ein goldener Kelch befinde, in dem unzählige gepeinigte Seelen eingeschlossen seien. Bewacht werde dieser von einer unheilvollen Kreatur, vor der er Gabriel eindringlich warnt. Dennoch lässt sich Gabriel nicht abbringen und zieht gemeinsam mit dem Zwerg Rekrin in die Welt der Sterblichen zurück. Sie entdecken den Kelch und bringen ihn zu Fall, sodass die Seelen befreit werden. Doch dabei erwacht das monströse Wesen, das den Kelch hütet. Rekrin fällt im Kampf, während Gabriel entkommen kann. Zurückgekehrt trifft er auf Vanroy, der sein Versprechen hält. In der Nacht dringt dieser in das Gefängnis ein, um Anna zu befreien. Dort begegnet er Bruder Jakob erneut, der nun geläutert scheint und dasselbe Ziel verfolgt. Doch die Befreiungsaktion wird bemerkt. Falk von Kronenberg erscheint, der Antagonist, um sie zu stellen. Es kommt zum tödlichen Gefecht. Vanroy wird erschlagen, bevor Jakob von Kronenberg niederstreckt. Anna gelingt die Flucht und zusammen mit Gabriel macht sie sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Daran anschließend möchte ich ein bisschen weiter labern. Ich glaube, die Frage, die kam ja in unserer letzten Folge auf, wo die gesamte Story denn so herkommt. Ne? Und wir gemutmaßt haben, dass diese vermutlich nicht nur aus den Songs abzuleiten ist. Mhm. Da habe ich mal ein wenig recherchiert. Sprich, ich habe ChatGPT gefragt.
Und zwar, und kommen sie aus Herne? Genau. Kommen Avantasia aus Herne? Nee, nicht Herne. Weiß nicht mehr, Cottbus oder so. Ich habe keine Ahnung mehr.
Grüße gehen raus an Kastard. Asche über mein Haupt. Ja, unsere Stammhörer.
Ja. Wahrscheinlich. Da müsst ihr den Backkatalog hören, um den zu checken.
Ja, sorry, Mathis für ChatGPT.
Zu deiner Ehrenrettung, das war noch die Frühzeit von ChatGPT, ja, aber trotzdem.
Version 1.0.
Nee, 3.5 war es, glaube ich, schon. Ne? Das war ja das, wo die damals rauskam, wo das so dick wurde, aber ja.
Und zwar, ich hatte, wie gesagt, die KI mal befragt und das Ganze funktioniert wohl demnach so. Die Songs selber bilden zentrale Szenen, Dialoge oder innere Konflikte der Figuren ab. Oft sind es auch Momentausnahmen, Aufnahmen aus der Handlung. Das Booklet selber der beiden Metal-Opera-Alben enthält zusätzliche Erzähltexte, die dann Lücken zwischen den Songs schließen. Und dort werden die Reise Gabriels, Begegnung mit Eldrain, Rhaegrin und Jakob und so weiter ausführlicher beschrieben, sodass so eine zusammenhängende Handlung dann schließlich entsteht. Und außerdem hat Tobias Sammet selbst die Story entworfen. Und die ist so eine Mischung aus Fantasy-Geschichte und Metaphern über Religion, Freiheit und Erkenntnis. Und die Songs liefern also Bausteine der Handlung. Aber das eigentlich kontinuierliche Storygerüst ergibt sich erst durch die erklärenden Texte im Booklet und durch gewisse sammetsche Hintergrundinformationen mit Verweis auf Interviews aus damaliger Zeit.
Ah, okay. Also das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe hier die Synopsis und dann habe ich hier so eine, ja, in dem Booklet sind so 3, 2,5 Seiten, die dann nochmal die ganze Story schön relativ klein geschrieben wiedergeben. Und da ist dann zwischendurch sind auch Verweise auf die Songs. Also hier sehe ich gerade Neverland in Szene 4 in Akt 2 und so. Also ja, das scheint so zu sein. Aber ich muss zugeben, ich habe es mir nicht komplett durchgelesen. Weil ich hatte mir auch nur irgendwo im Internet mal eine Zusammenfassung durchgelesen über die Story. Und mich darauf verlassen, dass du die so schön zusammenfasst und mit deiner Märchenerzählerstimme hier vorträgst, wie du es gerade getan hast.
Wahrscheinlich sind jetzt alle eingeschlafen. Genau. Wir hatten aber noch eine zweite Frage im Hinterkopf gehabt von unserer ersten Folge. Und zwar beim letzten Mal haben wir uns gefragt, ob die beiden Alben in einem Aufnahmezyklus entstanden sind. Mhm. Also die Veröffentlichung erfolgte ja in unterschiedlichen Jahren. Mhm. Der erste Teil in 2001 und der zweite dann in 2002. Und da liegt ja mehr als ein Jahr dazwischen insgesamt. Und im Grunde, Tobias hat das ganze Projekt als eine große Produktionsphase aufgenommen. Im Jahre 2000 bis 2001 liefen die Aufnahmen. Und schon damals war klar, dass es zu viel Material für ein einzelnes Album werden würde. Und die Songs für beide Teile waren also im Wesentlichen bereits geschrieben und aufgenommen, bevor der erste Teil überhaupt erschien.
Ah,
also
okay.
In dem Sinne, ja, es ist so ein Aufnahmezyklus gewesen. Man kann also sagen, sie wurden in einem Rutsch produziert, aber bewusst in zwei Alben aufgeteilt, um die Story und das Material auch einigermaßen sinnvoll präsentieren zu können.
Ein bisschen crazy, dass dann bei Teil 1 dieses Part 1 nicht drinsteht. Ne? Jetzt, also hier steht es auf dem Cover von Teil 2 steht's mit drauf, ne? The Metal Opera PT2, römisch 2. Aber bei dem ersten haben wir uns ja letztes Mal schon gewundert, warum das da nicht dann auch als Teil 1...
Vielleicht war ja gar nicht absehbar, dass der zweite Teil überhaupt veröffentlicht werden kann oder in dem Zuge so veröffentlicht werden kann, wie man sich's vorstellt. Man wollte vielleicht erstmal so einen Erfolg des ersten Teils abwarten. Und ich weiß ja nicht, was die damaligen Verträge alle so hergegeben haben. Dann war man vielleicht eher lieber so ein bisschen vorsichtiger, anstatt zu sagen, wir sagen direkt, es kommen zwei Teile, sondern wir schieben erstmal einen raus, gucken wir mal, wie es ankommt, wie die Verträge so liegen. Und mit dem zweiten Teil war dann ja klar, ne, dass es dann ein Zweiteiler ist.
Du warst ja damals, als das erschienen ist, hattest du ja beim letzten Mal gesagt, noch gar nicht so deep drin im Metal. Ne?
Das also heißt, das erschienen ist so noch gar nicht so. Da habe ich halt so ein paar Bands gehört, aber von Avantasia wusste ich nichts. Und,
aber ironischerweise Edguy vermutlich schon um die Zeit.
Ja,
ne?
Nicht ganz. Tacken später, also 2002, 2003. Also so um den Dreh rum, aber wie gesagt, von Avantasia wusste ich damals nichts.
Ja, ich habe drauf hingefiebert damals tatsächlich, weil ich hatte ja schon erzählt, dass ich mir Teil 1 auch relativ zügig nach Erscheinen besorgt hatte und dann habe ich natürlich auch auf Teil 2 gewartet. Ob ich es mir jetzt im August 2002 gekauft habe, weiß ich nicht. Das kann auch ein bisschen später gewesen sein, aber es muss noch 2002 schon gewesen sein. Also gute Karten, dass ich das recht zeitnah mir geholt habe, nachdem das erschienen ist. Und was machen wir als nächstes? Was hast du?
Wir könnten mal kurz zur Besetzung kommen. Im Prinzip, es hat sich nicht viel getan. Also eigentlich so ziemlich gar nichts. Es ist immer noch Tobi Sammet am Gesang und der die Keyboards eingespielt hat. Wir haben Henjo Richter an der Gitarre. Ich werde mir jetzt auch schenken, im Detail nochmal aufzuführen, wo die einzelnen Bandmitglieder sonst noch so anderweitig zu hören sind. Das haben wir alles in Teil 1 besprochen. Also wer sich dafür interessiert, vielleicht besser vorher nochmal in Teil 1 hören.
Ja gut.
Und dann hier mit dem zweiten weitermachen. Markus Großkopf am Bass, Alex Holzwart am Schlagzeug. Dazu kann man sagen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er noch bei Angra ist.
Aber die Band habe ich auch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das ist vermutlich dann auch so ein Power-Metal-Zeugs, ne?
Ja, lief immer so für mich unter ferner Liefen. Also nicht, weil ich sie schlecht finde, aber es gibt halt so unglaublich viel zu hören. Aber ansonsten haben wir natürlich wieder einige Gäste dabei. Nochmal auf meinem Fauxpas des ersten Teils zurückzukommen. Jens Ludwig ist natürlich auch wieder an den Gitarren dabei. Und woher kennt man den Herrn? Natürlich von Edguy, seit jeher in der Stammbesetzung. Asche über mein Haupt, aber das habe ich ja schon auf unserer Homepage entsprechend kommentiert. Das fiel mir nach Aufnahme und Veröffentlichung dann wie Schuppen von den Augen, als ich die Folge nochmal gehört habe. Dachte so, scheiße, natürlich, der Junge ist doch von Edguy. Wir haben wieder Norm Meiritz, Frank Tischer, Erik Singer und Timo Tolki wieder in einer kleinen Gastrolle als Turm, Stimme des Turms, wie wir ihn schon im ersten Teil gehört haben. Ansonsten, wie gesagt, an der Besetzung hat sich auch nichts geändert, deswegen werde ich es mir schenken, jetzt nochmal aufzuführen, wer nun welche Rolle verkörpert. Allerdings ein Novum gibt's, im Gegensatz zum ersten Teil ist Bob Catley diesmal am Start als Baum des Wissens
Magnum.
In Song Nummer 3 und 4. Und über den haben wir, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir haben ja mal eine kleine Folge über Magnum gemacht.
Ja, und der ja auch auf vielen späteren Avantasia-Erscheinungen dann auch dabei war, auf der letzten auch. Ne? Finde ich, ist auch super. Also die Stimme, das erkennst du sofort, das ist auf jeden Fall ein Gewinn für das ganze Album.
Ja, auf jeden Fall.
Der gute alte Bob, ja. Ja, ein bisschen schade finde ich, dass die Sharon Den Adel ein bisschen kurz kommt, wie auf dem ersten Teil auch schon. Die ist jetzt hier diesmal sogar nur in einem Song, in Track 10, in dem letzten Song. Ah, da hätte man mehr draus machen können, aber gut. Aber
vielleicht ging es auch nicht anders.
Ja, ich haben wir letztes Mal auch schon drüber spekuliert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Within Temptation 2002 stand, aber wahrscheinlich auf dem Zenit
also
ihres.
Zenit weiß ich nicht. Also ich meine, da war ja so ungefähr die Zeit, wo Ice Queen, glaube ich, rauskam, oder?
Ja, das kann sein.
So immer so zwischen 2.1, 2.2.
Ja, irgendwie so. Ja, trotzdem, schade. Also das ist so ein bisschen, ist ja sowieso die einzige Frau da drauf, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Ne?
Ja, so ein bisschen die Female Vocals. Ein bisschen, wenn man da noch mehr gemacht hätte, vielleicht noch eine andere Gastsängerin gehabt hätte, vielleicht mit mehr Zeit. Aber gut, Stück war geschrieben, es ist so geworden, hoffentlich, wie Tobi sich das vorgestellt hat. Aber ja, so retrospektiv kann man natürlich sagen, vielleicht auch, wo das erste Album großartig war und mal gucken, wie wir das zweite so bewerten werden, könnte eine verpasste Chance sein, da vielleicht ein bisschen mehr an Female Vocals reingebracht zu haben.
Ja, egal wie wir das jetzt bewerten, also es hat dem Erfolg von Avantasia auf jeden Fall keinen Abbruch getan, möchte ich mal sagen, auch wenn da nachher ja ein paar Jahre Pause war, bis dann The Scarecrow rauskam. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war dann auch erst so der Zeitpunkt, wo es dann so richtig mit denen durch die Decke ging.
Dann, ne? So Alice Cooper, ja, ja. Und John Oliver später, obwohl der ja. Auf Scarecrow, aber glaube ich Angel of Babylon.
Weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Also ich glaube, John Oliver war auf Scarecrow, aber bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber Babylon, ja. Angel of Babylon ist da drin gewesen. Das ist Just a Feeling, habe ich noch.
Ach, war der auf Angel of Babylon? Ich dachte, ja. Der wäre auf Scarecrow. Nee, dann, weil der ist auch der einzige Song, der mir gerade einfällt mit
ja.
dem. Ja,
ja, das okay. Müsste auf der Angel of Babylon gewesen ja. sein.
Genau, ja, schön. So, sollen wir ein bisschen über Artwork reden? Oder?
Ja, ich schicke noch mal kurz ein paar kleine Hardfacts ja. nach. Gibt nicht allzu viel. Veröffentlichungsdatum hatte ich ja schon genannt. Den 29. Oktober 2002 kam über AFM Records raus. Damals auf CD. Ich nehme an, mittlerweile wahrscheinlich auch mehrfach auf LP gepresst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Bei so einem Klassiker ja. bin ich mir da ziemlich sicher.
Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Ja.
Wir haben 10 Tracks. Geht eine knappe Stunde, das ganze Ding. Und produziert wurde es wieder wie das erste Album schon von Tobi selbst und zusammen mit Norman Meiritz.
Mhm.
Ja, so viel zu den Hardfacts.
Ja, dann machen wir ein bisschen Kunstkritik hier, würde ich sagen, oder?
Die also, kunstwissenschaftliche Analyse.
Die kunstwissenschaftliche, die Rost- und Stahl-typische kunstwissenschaftliche Analyse dieses fantastischen Covers. Wobei, ist das so fantastisch? Also wenn man das mal mit dem ersten vergleicht, fällt als erstes auf, dass es sehr viel offener wirkt.
Ja.
Und halt auch, also auf dem ersten war ja diese Szene mit diesem Kessel da irgendwie und diesem komischen Schrein oder was das da sein soll. Und hier sehen wir jetzt den Turm, der, ne, ja, also den.
Ziemlich zentral, ne, der sich so sehr monumental erhebt.
Ja.
Man sieht wieder verziert mit diesem großen S-Symbol. Wirkt wie so ein mystisches Zentrum oder so ein heiliger Ort, der ja auch ist.
Ja.
So ein, ist das ja so ein Bild für Avantasia selbst, kann man sagen. Der Turm verkörpert das Ganze ja irgendwie.
Steht das S für Summit? Ich meine, ernsthaft, also wofür soll es sonst stehen?
Ja.
Also ich finde ganz interessant, dass wir da drüber noch so einen Zirkel sehen und so ein, wie heißen diese Dinger, diese Winkel da. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen Freimaurer-Style aus.
Ja, stimmt, das ist so dieses Freimaurer-Zeichen, ja, so mehr oder weniger.
Ja, ich bin mir gerade, ich habe es gerade nicht 100 pro vor Augen, das Freimaurer.
Illuminaten.
Ja, es geht auf jeden Fall so ein bisschen hart in die Richtung, aber ich meine, ein zentrales Thema ist ja hier auch eben so dieses Wissen gewinnen und so, ne, und Gnosis und so, ne. Und ja, dann im Hintergrund haben wir auf jeden Fall so ein Bergmassiv, vor dem sich der Turm erhebt und dann. Also
schneebedeckte Berge sogar.
Ja, so ein Gipfel, ne, ist halt irgendwie, ne, so ein paar Vögel, die da drum rumfliegen.
Die und Adler kommen.
Die Adler kommen, ja, das, ja, das, ja, doch, das, ich erkenne ein Muster in diesem Fantasy-Zeug. Ja, dann natürlich im Vordergrund sehen wir diverse Gestalten aus der Geschichte, ne?
Also, ja, aus also der möglicherweise Story. Teilweise die Protagonisten, ich weiß nicht. Aber,
ja, ist schwer zu sagen, ne?
Ja, so weise Magier und sowas, ne? Also ich meine, mir einzubilden, also wenn ich jetzt irgendwie einem Protagonisten ein Bild zuordnen müsste, ich finde, dass das bärtige Spitzohr im Vordergrund, da würde ich ja schon fast sagen, soll das nicht der Zwerg Regrin sein?
Ja, das könnte gut sein, zumal der auch diesen Stab in der Hand hält mit diesem A, also mit diesem komischen großen A.
Du meinst den, der da steht, mit dem Helm.
Achso, du meinst unten den.
Ja, genau.
Ja, das, ja, auch möglich. Ja, keine Ahnung, wer ist denn dann da oben wohl? Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall sehen wir da so Fantasy-Gestalten, auch hier einen harten Männerüberschuss, also von Anna ist hier keine Spur. Und dann sehen wir halt noch auf so einer Klippe, so ein bisschen im Hintergrund vor dem Turm, ja, jemand stehen, der da irgendwas Richtung Turm reckt, ne? Vermutlich dieses Ziel, was er da irgendwie über die Walls of the Tower throned im ersten Teil oder so, keine Ahnung.
Also, ich glaube, das ist Mick Jagger.
Ja, ja, das ist, ja, so die Geste passt so ein bisschen, ne? Ja, und genau, also es sind auf jeden Fall so ein paar Fantasy-Gestalten. Eingerahmt wird das Ganze wieder von so einem, ja, was ist das, so ein Holzrahmen, irgendwie so ein stilisierter, so ein bisschen, ne?
Ja, Rahmung.
Wenn du dem Typ da, das könnte auch Freddie Mercury sein, oder? So wie der die Hand da.
Ja, stimmt. Nee, I want it all. Ja, stimmt.
Ja, genau. Also, wie findest du?
Überraschend gut. Also auch so von der Farbgebung her, mit den braunen Goldtönen so im Rand, wo sich das Ganze dann so in dieses kalte Blau in den Hintergrund ergießt. Mir gefallen die Figuren, die sind sehr gut gemalt. Also ich finde das hat auf jeden Fall was. Also mich spricht's an. Das ist natürlich total Fantasy-Klischee. Ja, Pen and Paper-Vibes kommen da hoch.
Ja, Blind Guardian.
Mit 80er, 90er Atmosphäre. Das ist mystisch. So ein bisschen Herr der Ringe-Vibes kommen natürlich unweigerlich hoch. Adler. Aber mir gefällt es sehr gut, weil ich die Figuren sehr schön gemalt finde. Also
meinst
ich
find, du, der
das
Turm
ist einfach sehr, sehr, das ist einfach sehr, sehr schön gemacht.
Meinst du, der Turm ist Ortank? So ein bisschen? Boah,
ja, es geht schon so in die Richtung. Ne? Aber es ist klischeebeladen, ja, muss man nicht mögen. Aber ich finde, wie es umgesetzt wurde, gefällt mir doch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Seal, was die da irgendwie suchen, ne, also diese Parts of the Seal, ne, das ist doch so ein klassischer MacGuffin, oder? Das hat doch nicht so wirklich was, also so nochmal auf die Story, so den Rückgriff zu machen, so richtig was hat doch eigentlich nicht mit der Handlung zu tun, oder? Also man muss halt nur verhindern, dass die einen den kriegen und will ihn selber haben.
Also wir sehen der klassische MacGuffin, also so ein Handlungstreiber, ne?
Ja,
Gegenstand, der
ja.
halt nichts anderes macht, als die Handlung irgendwie in eine Richtung
Ja, wie der Ring, ne? Im Herr der Ringe, ne? Der, okay, gut, der macht immer noch unsichtbar, aber so richtig relevant ist er eigentlich auch nicht, ne? Ja, cool. Ich finde auch, kann man machen. Ja, es ist halt wieder Blind Guardian, ne? So volle Kanone rein optisch. Und ja, wie du schon gesagt hast, so Fantasy 80er, 90er. Ja, aber trotzdem, ist okay. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem vom ersten, würde ich das erste ein bisschen bevorzugen.
Ja.
Ja, weil es ein bisschen detaillierter ist, das noch ein bisschen mehr zu entdecken, finde ich. So, gerade so im unteren Bereich auf dem ersten Cover. Aber es passt. Man sieht auch, dass es aus einem Guss ist. So, und
also ich finde beide gut gemacht. Das erste ist vielleicht noch so ein bisschen mystischer, weil man eigentlich weniger sieht. Hier ist schon ziemlich klar, auch wenn interpretationsbedürftig, was man da genau sieht. Aber es hat einfach so eine richtig schöne Fantasy-Atmosphäre und mir gefällt einfach die Art und Weise, wie es gezeichnet wurde. Von daher war doch schon so.
Ja, der Rest vom Booklet, also der ist relativ blau gehalten. Ich halte das mal hier gerade hoch. Das ist, die Seiten sehen alle irgendwie gleich aus. Da sind immer nur irgendwelche Details aus dem Cover dann drin. Und dann halt hier und da auch mal Bandfotos so im Hintergrund. Ach, guck mal, hier steht da auch wieder unser Freddie Mercury da so im Hintergrund auf der vorletzten Seite. Und ein bisschen Werbung hinten drin auch noch. Ich weiß gar nicht, macht man das heute noch? Da ist nochmal irgendwie Werbung für den ersten Teil und für die ganzen Edguy-Platten und für Shirts und Hoodies und so.
Für ein Queen Best-of.
Und für den Avantasia Fanclub von Marion Haupt in Brag zu Brake in ach, keine Ahnung, ist auch egal.
Warst du eigentlich mal in einem Fanclub?
Noch nie. Warst du mal in sowas?
Ja, im Nintendo Club.
Ich hatte mit dem Mickey Mouse Club geliebäugelt. Nee, Disney Club hieß der. Nee, war ich nie. Ich hatte mal überlegt, ob ich in diesen berühmten Star Trek Fanclub eintreten soll, so als Jugendlicher oder als größeres Kind, sag ich mal. Aber
auf die Sternenflottenakademie
gehen. Ja, dann hätte ich auf die Sternenflottenakademie gekommen. Nee, die hatten ja auch immer damals diese Zeitung da und das war schon irgendwie ganz spannend, aber ja, das war auch nicht ganz so billig jetzt für einen 12-Jährigen. Ich weiß nicht, irgendwie so was wie 50 Mark im Jahr oder so, also jetzt auch nicht die Welt, aber das war damals halt irgendwie nicht so richtig drin und so ganz habe ich den Vorteil davon jetzt auch nicht gesehen, aber ich hatte tatsächlich, das war das Einzige, wo ich wirklich mal überlegt habe, dabei einzutreten und ansonsten, nee, nie tatsächlich. Müsste man eigentlich machen, ne? Ja, wobei, weiß ich nicht, ey. Ist das irgendwie cool? Seid ihr in irgendwelchen Fanclubs, liebe Hörer? Seid ihr in irgendwie, also so, und vor allen Dingen was für welche? So ein allgemeiner Metal-Fanclub, das finde ich ja irgendwie ganz reizvoll. Also so, ne, hier, keine Ahnung, wie die harten Heavies hier so, ne?
Genau.
Ja. So, das finde ich ja irgendwie ganz witzig so, aber jetzt irgendwie so, keine Ahnung, in eine Kiss-Army oder sowas, so, oh nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, das...
Muss man da offiziell beitreten?
Ich weiß nicht, ich meine, das ist eine Organisation, oder? Vielleicht aber ja, mehr im Army-Land, aber...
Wahrscheinlich auch ein Gene Simmons auch ordentlich Beiträge zahlen müssen.
Aber vielleicht bin ich da auch voll auf dem Holzweg, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nicht so. Aber jetzt irgendwie so ein Band-Fanclub, weiß ich nicht, ich meine, so Motorhead-Fanclubs und so gab es auch, oder gibt es auch, eine ganze Menge, meine ich. Aber nee, das wäre mir, glaube ich, zu monothematisch. Aber so ein Metal-Fanclub, wenn es da einen coolen gibt. Hier, Metality, by the way. Metality, kennst du die?
Ja, klar.
Die sind ja hier auch, hier in Hamm und so, sind aber die auch schwer aktiv.
Gibt's die noch?
Nicht die Band, ne? Ich meine den Verein.
Das ich meinte so, die Band.
Nee. Nee, die Band gibt's, glaube ich, ziemlich sicher nicht mehr. Nee, Metality ist so ein gemeinnütziger Verein. Die machen recht coole Aktionen. So, die sammeln so Zelt und hier Schlafsackspenden nach Festivals und so, die sie an Obdachlosen geben. Dann haben sie so ein Netzwerk von Leuten, die halt Leute, die irgendwie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dann bei Konzerten begleiten, ne, denen dann halt irgendwie helfen. Also einfach nur mitgehen auch teilweise. Oder Leute, die vielleicht aus anderen Gründen jetzt nicht so gerne sich in große Menschenmengen reintrauen, da gehen sie dann halt mit und helfen und das ist eigentlich eine coole Sache. Ich habe da echt schon öfter mal überlegt, dabei zu treten. Das klingt wirklich gut. Also ich meine, kostenmäßig ist das irgendwie auch nicht relevant. Die treffen sich hin und wieder, jetzt auch nicht alle Nase lang. Also
wir sind auch blöd. Klar sind wir in einem Verein, im Förderverein Rockmusik.
Stimmt, wir sind im Förderverein Rockmusik.
Das haben wir jetzt total unterschlagen.
Ja gut, aber das ist ja jetzt...
packt sich Dennis auch gerade an den Kopf hier. Backen. Ich habe euch doch angeworben.
Ja, aber das ist ja jetzt kein Fanclub in dem Sinne.
Nein, aber ein Verein.
Ja, ist doch ein Verein, du hast recht, ja. Ja. Nee, aber wenn ihr an sowas Interesse habt, schaut euch mal Metality an. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf einem Konzert auch mal ein paar Leute getroffen. Also ich kenne den Verein schon ganz lange. Und da habe ich ein paar Leute getroffen, die mir davon erzählt haben. Und die erzählen da wirklich nur Gutes. Und ich meine, warum nicht, wenn man irgendwie helfen kann, ne? Also wie gesagt, ist so gemeinnützig und die machen ganz coole Aktionen. So, vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. So, genug der Abschweifung. So, Mathis, du hast die Agenda. Was steht als nächstes auf der Tagesordnung?
Ich hätte jetzt nur noch ein paar kleine Hardfacts zum Artwork nachgeschoben. Und dann wären wir eigentlich auch gleich schon in der Track-by-Track-Besprechung. Ich schiebe da noch mal kurz nach. Der Künstler und Illustrator des Artworks ist ein französischer Fantasy- und Rock-Illustrator, der auch für Iron Maiden, Axel Rudi Pell und so weiter schon gearbeitet hat. Und zwar Hervé, oh Gott, ein französischer Name, Monieu. Ich weiß es nicht. Könnt ihr bei Wiki nachschlagen. Das Design und Layout wurden von Thomas Eberhardt, auch ein bekannter Grafikdesigner im Metal-Bereich, auch schon für Avantasia, Edgar Hammerfall tätig gewesen, geschaffen. Zu den Varianten habe ich ja schon was gesagt, als CD veröffentlicht, mittlerweile auch in diversen Limiteds und Re-Releases, Platinum Edition. Blablub, ne?
Ja.
Was es halt nicht alles so gibt von so Klassikern. Und ansonsten zum Stil haben wir eigentlich auch schon genug gesagt. Das ist ein relativ sicher handgemaltes Fantasy-Bild. Also sieht schon schwer nach Handarbeit aus.
Ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, Rest vom Booklet besteht hauptsächlich aus Tobi Sammet und irgendwelchen Details. Also da sind halt ein paar Fotos direkt, wenn man es aufschlägt, sieht man ganz groß Tobi selber und hinten dann auch nochmal ein paar Bandfotos drin. Ist jetzt nicht das beste Booklet aller Zeiten, aber passt schon. Kann man machen. So, das Artwork ist cooler als der Rest davon. So, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Mir ist gerade noch eingefallen, Mathis, dass selbst Tobi Sammet ja auch so einen Quatsch macht wie wir hier. Hat ja auf Radio Bob tatsächlich eine Sendung. Hast du die mal gehört?
Ja, aber er ist nur nicht so bekannt wie wir.
Nee. Er macht das auch lange nicht so gut.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass er da irgendwie sowas in der Richtung macht. Aber guter Einwand. Sind wir gerade in einer kurzen Pinkelpause drauf gekommen.
Ja.
Also du.
Ja, ich habe das auch noch nicht gehört. Hier, Alice Cooper hatte auch eine Sendung, ne, aber habe ich auch noch nicht gehört. Keine Ahnung, irgendwie noch nie so richtig zugekommen, den Kram zu hören von denen. Aber ist bestimmt super. Wenn ihr das gehört habt, lasst mal einen Kommentar da und sagt uns mal, wie gut oder nicht gut das ist. So, jetzt aber hier Track-by-Track-Besprechung, Mathis.
Jo, das werden musikalisch.
Das Herzstück einer jeden Folge, die wir aufnehmen.
Mein Herzstück ist ja schon mal eine gute Steilvorlage, schon wenn wir jetzt anfangen, über den ersten Track zu sprechen, The Seven Angels.
Oh ja.
Was sagst du denn dazu?
14 Minuten Brecher, ne? Also das Ding ist, du hast ja schon gesagt, das ist ja mehr oder weniger ein Album im Album, ne?
Mhm.
Und du hast auch schon gesagt, ist eingebettet in diesen Pachelbel-Kanon in D-Dur, ne? Und
ja,
das
hatte ich jetzt so gelesen, ich kenne den Kanon nicht.
Du kennst den Kanon nicht? Wenn ich dir sag, wo der noch so vorkommt, dann wirst du dich umgucken. Also das Ding ist erstmal von Pachelbel, irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts und wurde wohl geschrieben für den älteren Bruder von Johann Sebastian Bach, für die Hochzeit von dem. Und Ende des 17. Jahrhunderts, Entschuldigung, 1694 genauer gesagt. Da fand nämlich die Hochzeit statt von Johann Christoph Bach, dem älteren Bruder von Johann Sebastian. Und ist alles natürlich nicht so 100% gesichert, aber vermutlich schrieb er das für diese Hochzeitszeremonie. Genau, und wenn man den hört, den erkennt man sofort. Und der Song hier, The Seven Angels, der klingt auch damit aus. Ne? Das ist halt dieses sich wiederholende Ding.
Ja, es sind immer so die Melodien, wie du schon sagst, so die klingen vertraut, aber man kann dann nicht so genau zuordnen, wo kommen die her. Irgendwo hat man das schon mal gehört.
Ja, also was ich ganz spannend finde, dass der unheimlich oft schon adaptiert wurde. Also Avantasia ist hier beileibe nicht, sind beileibe nicht die ersten, die den irgendwo in Songs einbauen. Unter anderem hat Mozart den schon in der Zauberflöte verwurstet. Dann ist er tatsächlich Teil der russischen Nationalhymne. Auch da kommt er drin vor. Also sowohl in der sowjetischen als auch in der russischen Föderation, die ja quasi dasselbe ist. Und vielleicht kennst du noch Coolio, den Rapper, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und vielleicht kennst du von dem noch den Song See You When You Get There.
Ich kenne nur Gangsters Paradise.
Ja, See You When You Get There, wenn du den hörst, auch da ganz, ganz deutlich der Patschelbel-Kanon drin. Und wo man ihn vielleicht gar nicht so sehr vermutet, aber wenn man es weiß, dann hört man es auch da in Go West, ein Song von
den Pet Shop Boys.
Ja, das war klar, dass du das sagst, aber er ist gar nicht von denen im Original, sondern eigentlich von den Village People. Und wurde dann, also Village People haben den, ich glaube, 78 oder 79 rausgebracht und die Pet Shop Boys dann Anfang der 90er dann gecovert. Und der ganze Song besteht praktisch nur aus diesem Patschelbel-Chor. Und wenn man das weiß, dann das kann man nicht mehr ungehört machen. Und das ist auch ziemlich klar jetzt hier von dem Seven Angels das Herzstück, würde ich sagen. So, ne? Also der Song, der wechselt ja so ein paar Mal so die Stimmung. Wir haben ruhige Parts in der Mitte. Ne? Wir haben so diesen sehr epischen Chor am Anfang und ja, also eigentlich über die ganze Strecke so, ne, haben wir das immer wieder. Und ja, ich weiß nicht, ob man da nicht theoretisch hätte mehr Songs draus machen können. Andererseits muss ich sagen, der greift halt am Ende auch wieder so den Anfang auf und kann man schon machen. Also ich kann es vorwegnehmen, ist auf jeden Fall ein Highlight von der ganzen Scheibe.
Ohne Frage, das ist der Höhepunkt der Platte direkt am Anfang. Ne, die 14 Minuten sprechen ja schon für sich. Du hast im Prinzip eigentlich alles gesagt. Ne? Du hast da Spannungsbögen drin, es gibt dramatische Wechsel so im Tempo, die Stimmung wechselt. Du hast Gesangsanteile verschiedener Gäste drin, Chöre, Soli, balladenhafte Einsprengsel. Das hat einfach alles, das Ding. Das ist ein Epos. Ne?
Ja.
Also absolutes Highlight der Platte, ohne Frage.
Ja, also ja, doch. Also ich finde es fast ein bisschen schade, dass das auf zwei Platten aufgeteilt wurde, weil sonst wäre es ja so ziemlich so der Mitteltrack da drin irgendwie, ne? Und damit auch ein absolutes Highlight.
Ja, und auch dadurch, dass der so vielschichtig ist. Der ist zwar sehr lang, aber der wirkt dadurch weder langgezogen noch überladen, finde ich. Vor allen Dingen, dass er dann wieder auch am Ende wieder auf sein Thema kommt.
Ja.
Und absolut grandios, ne? Also das Ding ist schon ein Meisterwerk für sich.
Ja, genau. Ansonsten haben wir da irgendwelche Specials, irgendwelche Gäste drin, die man da jetzt besonders hervorheben muss? Eigentlich nicht, ne? Oder?
Ich habe es mir irgendwie notiert. Müssen wir mal schauen. Aber
ja, egal.
Kann man auch sonst nachlesen.
Ja. Dann haben wir den zweiten No Return. Das ist verglichen mit dem Seven Angels davor eigentlich ein recht lockeres Ding, finde ich so. Und ja, der kommt nach einem ziemlich brachialen, also nach diesem brachialen Opener kommt der dafür recht schnell auf den Punkt. Das ist wieder so ein schneller Power-Metal-Smasher so, ne? Und also was ich bei dem ganz cool finde, ist, dass der sich am Ende fast schon überschlägt so ein bisschen, ne? So dieser, der Refrain, dieses No Return, der nimmt dann ziemlich am Ende das Gas raus dann, ne? Obwohl der vorher eigentlich ziemlich schnell ist die ganze Zeit. Dann wird er in der Wiederholung der Refrain, wird er dann nochmal mit so deutlich reduziertem Tempo dann gespielt und schon cool.
Ja, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ne? Am Anfang aufs Gaspedal, ne? Und am Ende wird dann so ein bisschen die Handbremse angezogen. Ist ein sehr energetisches Stück, gerade auch so zu Beginn. Hat einen sehr eingängigen Refrain natürlich. Ich finde den auch relativ stark. Ist so ein typisches Power-Metal-Stück. Also das hätte auch so eigentlich auch auf der ersten Scheibe stehen können.
Ja, kann man tatsächlich über fast alle Songs sagen, finde ich. Also man merkt schon, dass das aus einem Guss kommt. Ja, und das gilt hier sicherlich auch so, ne? Und ja, dritter Track, The Looking Glass. Mhm. Und dazu sage ich nur, when I gaze at the man who is gazing at me, when I stand to the looking glass. Hammer.
Ja, der ist schon sehr, sehr catchy,
einfach,
ne?
Einfach Hammer.
Beginnt so ein bisschen bedächtiger, marschiert dann, ne? Auch schon so fast vertrauliche Klänge drin irgendwie. der steigert sich dann auch nochmal emotional. Du hast Bob Catley mit drin. Das Ganze bringt so ein bisschen Wärme auch rein, die Stimme. Mhm. Ja, auch ein ganz, ganz tolles Stück.
Also, mega Solo, finde ich. Also das Solo in der Mitte von dem Song ist ja einfach, ist eins der besten.
Auf genau, das hatte ich mir auch notiert. Ja. Prima Axt-Solo. Also ja, das ist wirklich der Hammer. Ja. Also ein absolut starkes Stück. Also wer da nicht der Opener, der, sag ich mal, für sich schon komplett heraussticht, also den können wir wahrscheinlich auch rausstreichen bei unseren Anspieltipps, weil das ist es, ne? Aber der wäre auch schon hart mit dabei. So ist auch einer meiner Favoriten da drauf.
Ja, ist auf jeden Fall ein echt cooles Ding. Ja. In Quest 4, vierter Track, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen balladesk, ne? Mhm. So, und ja, hier die Vocals sind Wahnsinn, ne? Also Klavier, Streicher, super episch das ganze Ding, ne? Und ja, also wie gesagt, ist eine Ballade, ganz klar. Aber ultra gefühlvoller männlicher Gesang, also richtig gut. Weißt du gerade, wer da der Vokalist ist? Sonst
ist da nicht auch nochmal...
Mann, wir sind echt nicht vorbereitet, ey.
Ja doch, aber ich hab die Notiz leider beiseite gelegt.
Egal. Also auf jeden Fall bis jetzt noch kein Totalausfall, finde ich.
Nö, also, überhaupt nicht. Also das ging sehr stark los. Wie gesagt, mit No Return hattest du dann ja diesen typische Power-Metal-Stück halt dabei.
Es ist natürlich Bob Catley, Entschuldigung.
Ja.
Ja, ja, also ich habe gerade auch nochmal geguckt, ja, ist auf jeden Fall auch Bob Catley drin.
Ja, in den beiden Songs, ne, Looking Glass und Quest War. Ja. Das sind, wo der Weise Baum. Baumbart. Ja. Nee, auch da, du hast mir eigentlich schon alle Schlagworte vorweggenommen. Da kann man eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Ist eine wunderschöne Ballade. Sehr emotional. Man wird jetzt nicht jedem gutieren. So Balladen sind ja immer so ein Ding, aber das gehört einfach da rein. So die Ballade brauchst du. Und ja gut, das ist jetzt auch nicht die einzige Ballade auf dem Album, aber ich finde die auch schon sehr stark und kommt auch an der Stelle, finde ich, genau richtig. Ne? Da hast du erstmal so alles dabei gehabt. Ist gelungen.
Ich finde den halt super episch. So, ne? Ja. Das ist wirklich ein epischer Song, also richtig cool.
Ja.
So, da ich dir die ganze Zeit immer alles vorwegnehme, darfst du jetzt vorlegen beim fünften, beim The Final Sacrifice. The Final
Sacrifice, ja. Ja, wir gehen wieder zurück in so etwas aggressivere Gefilde. Du hast so ein Orgelklänge zu Beginn. Klingt zumindest, also Keyboards wahrscheinlich, ne, aber die klingen halt so ein bisschen orgelhaft. Treibende Drums, ziemlich scharfe Riffs, guter Kampfgesang zwischen den Stimmen.
Mhm.
Ja, so einer der härteren Momente des Albums auf jeden Fall, ne. Wird's Avantasia halt auch zeigen, dass sie nicht nur epische Balladen wie quasi im Stück zuvor schreiben können, sondern auch ja, auch mal schön so, was den Power Metal angeht, auf die Fresse geben. Und gefällt mir auch total gut.
Also ich finde, also das ist der Song, den ich neben The Seven Angels immer als erstes im Ohr habe, wenn ich an die Platte denke. Mhm. Und der ist halt, du hast gesagt, der ist einfach Metal as fuck so, ne? Also das ist richtig Power Metal, richtig auf die 12. Und ich finde, dass hier ganz stark auch so Part-One-Vibes wieder aufkommen. Also der hätte auch so locker auf Teil 1 stehen können. Hattest du nicht letztes Mal erzählt, dass der sogar als Bonustrack irgendwie erschienen ist auf irgendeiner Japan-Edition oder so von Teil 1?
Ja, ich weiß nicht, ob es der war, aber ein Stück der zweiten Scheibe gibt es zumindest bei der Erstpressung, die in Japan rauskam, weil er dabei ist. Müsste der gewesen sein.
Ich meine, es war der, ja. Ja, wir haben halt schöne Gangshout so, ne, und halt schön auf die 12 und für mich auch ein absolutes Highlight. Also der ist ein bisschen klischeetriefend so insgesamt, ne? Also der sticht jetzt durch nichts so richtig besonders raus, außer vielleicht durch diesen sehr rockigen Gesang teilweise von Toby Sammet, ne? Also der ist ja wirklich so ja, da kommt so ein bisschen 80s-Feeling auf hier und da bei den Vocals. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Neverland, Track 6.
Mhm. Ja, ein Song mit, würde ich sagen, ein bisschen weniger Ecken und Kanten vielleicht. Ist auf jeden Fall, ja, wie alles auf dem Album, hochmelodisch, hast du eine typische Power-Metal-Struktur auf jeden Fall drin. Ich finde den wenig überraschend, den Song.
Ja.
Muss man ihm nicht vorwerfen. Ich finde für Fans des Stils auf jeden Fall eine solide Leistung. Aber mehr ist es für mich halt auch nicht. Ne? Ich meine, wenn du über so großartige Stücke wie den Opener sprichst, dann hast du da so einen Hammerding wie Looking Glass drin. Dann diese wunderschöne Ballade in Quest 4. Dann dieses absolut auf die Fresse fallende Sacrifice. Da fällt der halt einfach so ein bisschen ab.
Tatsächlich exakt. Also als wenn wir wieder uns vorher abgesprochen hätten, haben wir nicht. Hier Qualitätsversprechen machen wir nicht. Wir sprechen uns vorher nicht ab, welchen Song wir gut finden und welchen nicht. Aber sehe ich exakt genauso. Das ist auch klassischer Power Metal, keine Frage, schnell. Guter Clean-Gesang drin, aber es ist halt nichts Herausragendes. Tatsächlich, der säuft ein bisschen ab im Verhältnis zu den anderen Songs, die wir bis jetzt schon gehört haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ist das bei dem 7. bei Anywhere auch so? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
Ja, ist halt wieder eine Ballade.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, ob die. Ja, die erste war halt schon so stark. Ich finde, die ragt auch schon raus. Das ist jetzt nicht, dass du. Also, die würde ich jetzt nicht unbedingt auf Platz 2 setzen. Die sind für mich eigentlich sehr gleichwertig.
Ja. Da
kommen wieder Emotionen hoch. Es ist wunderbar abgestimmt. Also ich denke, wer so für ruhigere Momente mitten des ganzen Bombasts offen ist, wird hier auch vielleicht auch sogar eine der stärksten Momente des Albums erleben. Ne? Also ich mag es gerne etwas härter, so Final Sacrifice, so die Richtung. Aber das ist einfach auch wieder eine Ballade on point.
Ja, also ich hatte auch mir tatsächlich, als ich das gehört habe, habe ich ganz häufig dann auch noch mal gedacht, das ist auch so ein Ding, was ich vor den Balladen auf Part 1 absolut nicht verstecken brauche. Hier Farewell und Inside fallen einem da relativ schnell ein. Das sind ja die Balladen von Part 1 so. Und ich finde, da kann der absolut mithalten. Also da braucht er sich nicht im geringsten vor verstecken. Also tatsächlich in Quest 4 und der, ich weiß nicht, welche ich besser finde, welche Ballade. Ich finde die beide sehr, sehr stark.
Ja, vielleicht nach Tagesform. Aber sind wirklich also ich habe nicht das Gefühl, dass man an der Stelle denkt, ach, schon wieder eine Ballade. Sondern
nee, absolut nicht.
Zu gut gemacht.
Nee. Es ist halt auch wieder, es besteht fast nur aus Klavier, ne, und ganz viel Summit, ne, und die Vocals sind sehr im Fokus, was ja bei den Balladen zumindest bei Avantasia eigentlich immer so ist und ja, durchaus starkes Ding. Also wenn es für einen Balladenanspieltipp gibt, dann weiß ich nicht, den oder ein Quest 4, keine Ahnung. Also Anywhere war es, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, sind wir schon fast auf der Ziel gerade. Mann, wir hetzen hier heute durch, ne? Sind wir schon bei 8 Chalice of Agony.
Ja.
Und wir sind wieder super schnell unterwegs, ne? Und
Power Metal halt.
Ja, Power Metal. Ich finde, er braucht etwas lange in der Bridge, um auf den Punkt zu kommen. Also die Bridge, die zieht sich sehr hin und dann geht es nochmal wieder ein bisschen zurück. Und also es ist so ein bisschen, es zögert ganz schön hinaus, bis es in den Refrain reingeht. Aber der Refrain ist natürlich schon cool, so, ne? Mhm. Und dann halt auch, da wird halt auch der Bandname mal wieder gedroppt, ne? Hier und ist halt der zweite Song schon tatsächlich, der so ein bisschen auf den Bandnamen Avantasia anspielt.
Ja.
Also klar, der Titeltrack im ersten Song, ja. Auf der ersten Platte natürlich, aber der hier halt auch. Ne? Mhm. Und der nimmt den Namen halt auch wieder auf. Und es ist ein schneller Brecher, allerdings auch bis auf den Refrain ein bisschen austauschbar, finde ich.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, eine leicht andere Meinung zu. Also ich weiß schon, was du, glaube ich, meinst mit diesem Herauszögern. Aber so an sich finde ich erstmal gut, dass an der Stelle hier nochmal so mit so einem Song nochmal so richtig schön Energie freigesetzt wird nach der Ballade. Da brauchst du etwas Schnelleres, ne? Du hast dieses schnellere Tempo. Du hast die Vocals hier von Hansen und Matos. Nebst Tobi natürlich, die ziemlich geil sind. Der Refrain ist natürlich absolut mitreißend und für mich auch so ein Punkt, warum es. Ja, ich glaube, allein wegen dem Refrain ist das auch schon so eins meiner Lieblingsstücke auf dem Album, weil der einfach so
hängenbleibt
als Fuck. Und ja, die Soli sind auch sehr geil. Wie gesagt, Ohrwurmkandidat durch den Refrain. Du hast es schon gesagt, quasi Titelsong Part 2, könnte man sagen. Ne? Und ja, ich kann mir auch vorstellen, Song, der unheimlich live auch knallt. Und ja, hätte sogar einer meiner Anspieltipps werden können, wenn der ganze Rest nicht so saustark wäre.
Ja, das muss man tatsächlich alles immer ein bisschen im Verhältnis zum Rest sehen, ne? Ja. Aber nach dieser bockstarken Ballade davor und nach The Final Sacrifice, so, ja, also meiner ist es nicht so ganz. Egal. Kommen wir zum vorletzten Track, Memory. Und wir haben einen schönen hohen Scream zum Einstieg. Ja, und ansonsten finde ich auch hier leider ein bisschen Standard-Power-Metal-Kost, so. Also nicht so. Ja, auch nicht so ganz herausstechend. Und das kann ich schon mal fazitär vorwegnehmen. Ich finde, dass das Album leider nach hinten raus etwas schwächelt. Aber das sieht man jetzt hier bei dem schon deutlich, finde ich. Also es ist, wie gesagt, alles im Verhältnis zu sehen. Nach so einem Song würden sich andere Bands die Finger lecken, keine Frage. Aber so eingebettet in die neuen anderen Tracks hier ist halt einer von denen, die ich nicht so ganz weit vorne sehe.
Ja, leider. Da gehe ich auch mit, auch was den Eindruck der zweiten Hälfte oder sagen wir mal das letzte Drittel, ne, letzte Drittel so ein bisschen betrifft. Das halt ja. Hier, ich weiß nicht, kann man sagen, Abtempo-Stück vielleicht mit so einem sehr melodischen Einschlag. Ich finde, man sieht schon eine gute Kombination aus diesen markanten Riffs, wenn du mal guckst, was der Song so auf der Haben-Seite hat, zusammen mit den Gesangsvariationen. Er ist schon recht stimmungsvoll, aber wie du schon sagst, ne, man muss immer gucken, was da sonst noch so auf der Scheibe ist. Und nur weil das ein Song ist, den andere gerne schreiben würden, ist das natürlich mit den absoluten Brechern im Vergleich, ja, da wirkt er schon so ein bisschen beliebiger. Der ist nicht so monströs wie der Opener. In der Position okay, so als so Abschluss quasi. Wir sind ja schon fast so am Ende drin mit dem neunten Song. Und kann man da setzen. Das ist jetzt auch nichts vom Song her, wo ich sagen würde, hätte man auch weglassen können. Das ist schon okay, so den draufzupacken. Aber das wäre jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, wenn ihr euch jetzt einen Song von der Platte anhört, hört euch Memory an. Das wohl eher so nicht.
Ja. Ja, und dann letzter Song, Track 10, Into the Unknown. Endlich darf Sharon Den Edel ran. Endlich darf sie mal ein bisschen was singen. Aber ehrlich gesagt, viel zu wenig. Also, die kommt ja praktisch kaum vor in dem Track. Ja, natürlich singt die ihre Parts, so keine Frage. Aber ich finde, leider geht das für mich fast schon ein bisschen Richtung Name-Dropping, ehrlich gesagt. So, weil die hat nicht wirklich viel zu tun auf dem ganzen Album. Und dann hier mal so ein bisschen was im letzten so, also für mich ist das...
Also ich finde der finale Song, das ist eher so ein erweitertes Outro schon fast. Ne?
Ja, genau.
Ich verstehe schon Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Das kann nochmal so als Verschnaufpause von dieser, sag ich mal, doch sehr rasanten und emotionalen Reise gesehen werden. Gerade so diese emotionalen Gesangslinien, die ruhige Instrumentierung geben guten finalen Ton an, rundet so die ganze Oper irgendwie auch ab, ne? Also die endet halt nicht mit einem Knall, sondern mit so einem seichten Ausgang. Und wenn man jetzt sagen wollen würde, was soll das Ganze, könnte man das ja vielleicht so interpretieren, dass die Reise hier vielleicht mitunter noch nicht gar nicht so ganz zu Ende ist. Ne? Es könnte noch weitergehen und das will man dem Hörer vielleicht mitgeben. Ne? So, ja, es bleibt noch was offen.
Aber das
ist nicht komplett abgeschlossen in sich, sondern man hätte vielleicht nochmal auf so einen dritten Teil gewartet.
Ja, das ist tatsächlich einer der größten Kritikpunkte, die ich daran habe, weil der ist No Return, der zweite Song, und die sind fast gleich lang, der ist hier eine Sekunde länger nur. Und damit ist es dann, wenn wir sagen, die sind gleich lang, quasi der zweitkürzeste Song neben No Return halt. Kürzer ist nur In Quest 4. Und das finde ich jetzt irgendwie schon hart, nach einem 14-minütigen Opener dann mit so einem ruhigen Ding hier rauszugehen, was auch wirklich, wirklich auf einer ruhigen Note endet. Also ganz extrem, finde ich. So, weil der klingt ja wirklich aus, ne? Der fadet so raus und dann ist irgendwie Schicht im Schacht so. Und ich finde es tatsächlich, du hast gerade schon Teil 3 erwähnt, ich finde es wirklich schade, dass kein Teil 3 kommt, weil das ist auch kein Ende, ne? Also die storymäßig, sie entkommen ins Unbekannte. So, und ganz ehrlich, so, jetzt wissen wir, dass Darth Vader Lukes Vater ist, aber jetzt müssen Jedi Ritter auch zurückkommen. Irgendwie, also das fehlt da irgendwie einfach. So, ist mega schade, dass man da nicht Part 3 dann irgendwie ein, zwei Jahre später hinterhergeschoben hat.
Weißt du, ob Tobi dazu mal irgendwas gesagt hat, ob er vielleicht geneigt wäre, das nochmal irgendwann thematisch anzugehen. Ich glaube eher nicht, so wie sich Avantasia entwickelt haben, würde ich sagen, das halte ich eigentlich für fast ausgeschlossen aufgrund der musikalischen Reise.
Ja, ich auch, aber ich weiß es nicht, ob da jemals ein dritter Teil angekündigt war.
Oder hat er vereinzelt in anderen Alben mal die Thematik nochmal aufgegriffen?
Auch nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, ich habe alle Avantasia-Platten gehört, aber wenn das passiert ist, dann hat er das in irgendwelchen Interviews erzählt, die ich nicht gelesen habe. Liebe Hörer, vielleicht wisst ihr da mehr zu. Sacred Heart. unser Power-Metal-Experte unter den Hörern. Vielleicht hast du da irgendwie was zu, aber es ist tatsächlich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, der Tiefpunkt des Albums für mich. Mhm. Also, wenn jetzt danach noch eine Platte gekommen wäre, hätte ich das wahrscheinlich besser verzeihen können, weil ne, auch ist auch bei Star Wars war der Mittelteil halt, der ist auch nicht gerade auf so einer Higher Note geendet, so, ne, wenn Luke da sitzt und seine mechanische Hand sich anguckt, so, das war jetzt halt auch nicht so unbedingt das, ne? Aber da kam dann halt eben die Rückkehr der Jedi-Ritter, ne?
Ja.
Und
beim Film zu bleiben, wir haben alle auf Breaking Bad gehofft, aber haben Lost bekommen.
Ja.
Na, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber.
Ja, aber da, also also entweder so oder dann halt wirklich irgendwie auf so einem Kracher, der das Ganze abrundet, dann rausgehen. Aber das finde ich schade. Und ich, ihr wisst es, liebe Hörer, ich stehe total auf Female Vocals so. Aber die kommen mir hier zu kurz. Und jetzt haben wir schon viel zu lange über diesen Song geredet, der gar nicht so relevant ist für die ganze Platte. Ja, trotzdem, mega schade. Hätte man anders machen können, meiner Meinung nach.
War das dein Fazit?
Nein, das war mein Fazit zu Into the Unknown, zu dem letzten Song tatsächlich nur. Ja, möchtest du fazitieren?
Kann ich gerne vorlegen, ja.
Ja, mach, weil dann kann ich mir nur überlegen, weil ich
Punkte vergehe. Schreibst du denn immer zusammen?
ChatGPT.
Stift und Zettel gesehen. Ja, also ich finde, das Album wirkt wie eine Schwankung zwischen epischen Großprojekten und persönlichen Momenten. Du hast einige Songs, die sich deutlich abheben. Insbesondere so der monumentale Opener, der für mich über allem steht einfach. Naja, du hast das wuchtige The Final Sacrifice drin, was dir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, aber ich fand Chalice of Agony auch ein ganz starker Moment. Das Ganze wird dann flankiert von ruhigeren Stücken. Wir haben Balladen drin, die toll gemacht sind. Also beschreitet die zwar nicht durchgehend neue Wege, aber ich finde mal so die Erzählung und die Atmosphäre ergänzen sich auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall hier gelungen an der Stelle. Aber ich finde auch, es, wie wir es gerade schon gerade zum Abschluss besprochen haben, es gibt Momente, in denen das Album auch ein wenig an Fahrt verliert. Insbesondere, ja, ich finde, die Balladen sind nicht so zahlreich. Oft sagt man ja immer so, es sind zu viele Balladen drauf, das finde ich hier nicht. Aber so dieses letzte Drittel des Albums und so ein, zwei Songs, die ich so mittel finde halt. Oder gerade so das Abschlussstück, was so ein bisschen, ich will nicht sagen negativ heraussticht, aber das ist schon irgendwie so der schwache Punkt der ganzen Platte.
Das Lowlight.
Das Lowlight, genau. Und ja, wenn man so rausgeht aus so einer Nummer, ne, da bleibt immer so ein kleines Geschmäckle. Ne? Aber insgesamt, ich fand, das war ein super starkes Stück. Ne? Also genau wie der erste Teil, der ist phänomenal gestartet. Und ich würde auch sagen, so bis kurz vor Schluss sind die auch dieses Niveau gegangen. Aber dann fiel es halt so mit ein, zwei Songs so ein bisschen ab. Und deswegen kann ich halt nicht mit der ganz starken Wertung, ich glaube, das erste Album hatte ich mit 9,5 bewertet, was bei mir so ein bisschen die beste Note ist, mich mal so ein bisschen sträube, eine 10 zu vergeben.
Also für alle anderen Menschen, Mathis hat eine 10 vergeben.
Ja, ja, genau. Also das wäre so quasi meine 10. Würde ich hier ein bisschen runtergehen. Also es waren sehr viele starke Momente dabei und zu ganz, ganz großen Teilen ist das Album auch wirklich bockstark. Aber um auch eine Differenz zum großartigen ersten Teil zu schaffen, würdet von mir 8,5 weise Baumstämme geben. Also ich finde Teil 2 wirklich noch sehr gut, aber kann für mich damit unterm Strich durch so ein, zwei leichte Ausfälle, gerade so der etwas schwache Schluss, nicht in Gänze mit dem ersten Teil mithalten.
Ja, also ich finde, man hat hier ganz klar einen zweiten Teil von einer Trilogie und das ist halt einfach schade, dass der dritte Teil halt nie erschienen ist. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man irgendwie hier den zweiten Teil vom Herr der Ringe oder so, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der stärkste. Der hat auch so seine Momente, die Star Wars Analogie, die hatte ich vorhin auch schon gehört, das Imperium schlägt zurück, so. Ja, den weiß ich auch nicht, ob man, wenn jetzt nie die Rückkehr der Jedi-Ritter erschienen wäre, ob man das dann irgendwie so als so ein absolutes Highlight, ne, so mit so einem halboffenen Ende irgendwie stehen lassen würde, rein so von der Story her. Gut, die Story ist aber auch nur das eine, die ist jetzt nicht so super wichtig, aber das ist halt einfach, finde ich halt einfach nicht so schön, da hätte noch was kommen dürfen. So. Mhm. Gut, das ist aber jetzt so ein bisschen auf der Meta-Ebene rumgemeckert, ansonsten zu den Songs haben wir ja jetzt schon so ziemlich alles gesagt, dass so Seven Angels irgendwie ein Song für die Ewigkeit ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass die beiden Balladen in der Mitte der Platte auch absolute Highlights sind, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ich würde als Anspieltipp tatsächlich aber, glaube ich, The Final Sacrifice geben, weil der super ins Ohr geht, der bleibt mega gut hängen, der ist einfach Power Metal as fuck so und ja.
Also ich glaube, ich bin meinen Anspieltipp dann auch schuldig geblieben.
Ja.
Ich habe ja gesagt, Seven Angels spielt ja in einer eigenen Liga, aber wenn du mit The Final Sacrifice gehst, gibt es von mir als Anspieltipp The Looking Glass.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, ja. Das ist also der Refrain, ey, Alter. Wirklich mega gut. Genau, ansonsten bin ich noch eine Bewertung schuldig. Alles in allem Der erste Teil ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe 10 Punkte vergeben. Das wird es hier sicherlich nicht. Wenn der nach der Hälfte der Platte zu Ende gewesen wäre, wäre ich hier wahrscheinlich wieder in ähnlichen Regionen unterwegs gewesen. So muss ich leider sagen, weil es nach hinten hin halt für mich dann doch hier und da ein bisschen langatmig wurde. Ich bin ja immer ein bisschen extremer als du, ne? Ich gehe da nochmal ein bisschen weiter runter. Ich würde da tatsächlich eher so im Bereich 8. Hm. Was nehme ich denn? MacGuffins. Ich nehme 8 MacGuffins. Vergebe ich hier. Also, wie du hast es gesagt, es ist immer noch ein wahnsinnig gutes Album. Gar keine Frage. Aber nehmt euch vielleicht die Anspieltipps raus oder so die wirklichen Highlights und dann lasst das Ende ruhig weg, wenn ihr jetzt nicht die mega Power Metal Fans seid. So. Ich meine, ist auch keine Zeitverschwendung. Man kann sich auch das Ende anhören. So, ne? Aber ja, so, das war's von meinem Fazit. So. Und ja, wie gesagt, schön. Tobi Sammet macht verdammt nochmal einen dritten Teil dafür. Ehrlich, ey, jetzt bring die Story zu Ende. Was soll das denn, ey?
Dann laden wir dich auch mal in unserem Podcast.
Ja, an. Genau. Du darfst ja, wenn du mal ein bisschen Reichweite brauchst. Ich bin nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da etwas mehr von profitieren. Minimal. Also wenn dir das bei Radio Bob mal nicht mehr reicht, dann komm hier gerne vorbei. Kannst auch jede Woche kommen. Da habe ich gar keinen Stress mit.
Das ist doch noch jemanden für die Büroarbeit, oder?
Ja, genau. Und dann darfst du vielleicht auch mal hier so ein Fazit, darfst du dann auch mal was dazu sagen. So, ah nee, Tobi, nicht schon wieder hier Song by Song. Also, das wird dann ein bisschen lange. Also, das geht nicht. Das müssen Mathis und ich machen. Ja, gut. Haben wir Avantasia durch? Reden wir noch über die anderen Avantasia-Scheiben irgendwann?
Gucken wir mal.
Ja, aber ich weiß
glaube, für den Moment reicht es erstmal mit Avantasia. Ich würde aber ganz gerne zum Ende hin, normalerweise würden wir jetzt zu den Schlussworten kommen, noch einen ganz kleinen Exkurs aufmachen.
Gerne.
Und zwar gab es bei Wikipedia etwas zu den religiösen Bezügen.
Ah ja, das gab's. Ich weiß, das habe ich auch gelesen. Ja. Ich will dir das nicht wegnehmen. Mache ich auch nicht, keine Sorge. Der Witz, ich finde nur witzig, dass der Wikipedia-Artikel zu Part 1 und 2 an der Stelle komplett identisch ist.
Ja, ja, das ist Copy-Paste.
Das ist Copy-Paste.
Ich hatte das eigentlich auch schon für den ersten Teil vorbereitet, aber tatsächlich kommen da so ein paar Sachen hoch, wie gerade die Seven Angels auch, die dann im ersten, zweiten Teil die Rolle spielen. Deswegen fand ich das in unserer Besprechung des ersten Teils etwas deplatziert. Aber dann können wir ganz ja mal ganz kurz durchgehen. Und zwar haben wir hier vor allem das Christentum, ne? Vor allem die katholische Kirche spielt in der Geschichte eine sehr zentrale Rolle. Du hast so geistliche Figuren wie Papst Clemens VIII, da hatten wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt, den es tatsächlich gab zu Beginn des 17. Jahrhunderts, ne? Im Amt gewesen. Ja, die erscheinen dabei so als Vertreter einer Institution, die sich im Besitz der absoluten Wahrheit wähnt. Ne? In dieser Darstellung wird das einfache Volk bewusst in Unwissenheit gehalten, angeblich zu dessen Wohl. Wie das halt so ist, wenn die Obrigkeit selbst durch ihre eigene Verblendung unfähig ist, wirkliche Wahrheit zu erkennen. Diese Art von Kritik findet sich nicht nur in Avantasia, sondern zieht sich eigentlich auch durch mehrere Werke von Tobi Sammet. Schon bei Edguy wie In the Kingdom von 96 oder Theater of Salvation von 99 sind ebenfalls vergleichbare Themen mal aufgegriffen worden. Und vor allem sprachlich und bildlich greift Sammet in seinen Texten immer wieder auf kirchliche und biblische Motive zurück. Wir haben nochmal so ein paar Beispiele. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, die Seven Angels, ne, die sieben Engel, die knüpfen an die Offenbarung des Johannes an, in der mit dem Klang einer Posaune das Ende der Welt eingeleitet wird.
Ja. Das hat doch Behemoth auch, ne? Hier, Blow Your Trumpets, ja, Gabriel oder so.
Ja, ja, sehr, sehr oft rezipiertes Thema, was das angeht. Wir haben die scharlachrote Hure, ebenfalls bei Seven Angels.
Babylon, ne?
Genau, ein Bild aus der Apokalypse in der sündhaften Stadt Babylon. Und Avantasia hatten ja auch dieses Album Angel of Babylon.
Ja, das stimmt,
immer wieder auf, diese biblische Thematik.
Babylon, the Scarlet Whore has come.
Genau.
Das ist die Passage, die auf die du anspielst.
Und sehr oft zitiert das Wort Gnosis.
Ja, das ist auch so krass. Wenn man irgendwas lernt im Metal, dann Religion. Also tatsächlich ist mir dieser Begriff, glaube ich, das allererste Mal auf
bei
dieser
Avantasia.
Ja, also tatsächlich auch schon 2002 und das war dann auch so eine Nummer, wo ich dann auch echt mal gucken musste, was ist denn das eigentlich? Findet sich ja wieder im Begriff des Agnostikers, ne? Des Nichtwissenden, ne? Und Gnosis ist ja so Wissen oder so, Weisheit oder so, ne?
Ich hätte hier mal so eine Definition abgeschrieben, steht für Erleuchtung, ein verborgenes, mystisches Wissen.
Ja.
Und am Ende, das war glaube ich auch im ersten Teil, gab es da so ein Zwischenspiel, Maleus Maleficarum, ja, der Hexenhammer.
Ja.
Ja, Werk über die Hexenverfolgung im späten Mittelalter.
Von dem geistig völlig gesunden Heinrich Kramer, der bestimmt gar keine Probleme in seinem Leben hatte.
Für Fans von Black und Doom Metal mal als kleiner Tipp, Ruins of Bavarest haben Konzeptalbum
gemacht. Ja, heißt glaube ich sogar so, ne, oder?
Ja, ich komme nicht mehr auf den vollen Titel.
Ja, ich weiß auch nicht.
Er hat, glaube ich, einen etwas längeren Untertitel gehabt, aber ziemlich brachial geiles Werk.
Ja.
Gibt's bei Van Records. Ach, Laden.
Unbezahlte Werbung.
Ja. Naja, aber es sind echt nette Sachen da.
Ja.
Ja, so viel dazu. Es war nochmal so ein ganz kleiner Exkurs zum Ende hin, weil ja gerade hier so die Religion und das spielt ja schon eine große Rolle neben der, sag ich mal, ansonstigen Fantasy-Thematik.
Ja. Ja, schön. Das war doch, jetzt haben wir es auch abgeschlossen. Ich würde allzu gerne einen dritten Teil über einen dritten Teil machen, aber das wird uns Tobi wahrscheinlich nicht gönnen und deswegen bleibt es dann wohl erstmal dabei. Ja, keine Ahnung, also ich hätte grundsätzlich nichts dagegen, irgendwann nochmal über Avantasia zu reden, aber dann tendenziell, wenn irgendwann mal wieder was Neues erscheint, weil jetzt so die ganzen Werke dazwischen, so hier The Wicked Symphony und sowas, ich weiß nicht, ey. Das sind alles gute Platten. Also ich glaube, die haben auch nie eine Scheißplatte gemacht. Nein, ne? Aber
haben alle ihre Momente, sind auch unheimlich starke Songs dabei, aber ich finde so, das ist schon so das Opus Magnum.
Ja, definitiv. Ja. Ja, schön. Mathis, was machen wir beim nächsten Mal? Du hattest schon eine Idee.
Das hatten wir, glaube ich, sogar schon angeteasert. Ja. Also die unsere letzten Folgen, unsere gemeinsamen Folgen gehört haben, wissen, dass wir das nächste Mal so ein bisschen off-topic bleiben wollen. Wir wollen mal so ein kleines Update über unsere Technik geben, was sich bei uns ja so ein bisschen was getan hat. Ich weiß nicht, je nachdem, wie es mit Stefan steht, ob er Zeit findet, ob Hoshi ein bisschen was dazu sagen kann, wie Stefan daheim so aufnimmt.
Ein paar Sachen, ja.
Ein paar Sachen weiß sie sicherlich. Und ansonsten wollte Hoshi euch da mal so etwas darüber erklären, wie man einen erfolgreichen Podcast
macht. Einen ultra erfolgreichen Podcast, by the way.
Mal so ein paar Tipps geben, wenn ihr auch vorhabt, mal sowas zu machen, wie man da am besten vorgeht, welche Tools wir benutzen und also gute Marketingstrategien gibt es von uns nicht. Aber du kannst mal so ein bisschen dazu sagen, wie man denn solche Geschichten, wie man sie aufnimmt und wenn man sie denn aufgenommen hat, wie man das denn auf die Welt loslässt. Das mag ja vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Das wird jetzt sicherlich bestimmt keine 2-Stunden-Folge werden. Aber wir haben gedacht, das ist vielleicht mal ganz nett. Braucht jetzt nicht allzu viel Vorbereitung und das Ganze nehmen wir dann aber nicht persönlich hier auf, sondern wir haben gesagt, wenn wir über Technik reden,
dann machen wir es remote.
Mittlerweile hat der Olle Mattes auch endlich seine Glasfaserleitung bekommen.
Sie steht. Das heißt, ich höre dich sogar, wenn wir miteinander reden.
Ja.
Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr zu den Details. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie wir da eine abendfüllende Veranstaltung draus machen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, danke Mattes, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, hier über ein schönes Album mit mir zu reden und für die Hörer so schön zu recherchieren und ja.
Ein schönes Quest.
Genau, in Quest for More. Mattes, möchtest du die Schlussworte loswerden? Weil ich verabschiede mich mit einem Metal-Off.
Ja, dann verabschiedet sich der Mattes auch mit einem Metal-Off, Leute.